Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Der Wochenspruch steht dort oben. Ich muss den, glaube ich, so ein bisschen mitlesen. Manchmal prägt sich das so ein, aber ich kriege da einmal die Worte so ein bisschen durcheinander. Der Wochenspruch lautet: Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Jeder Sonntag hat ja sein eigenes Thema. Heute ist der vierte Sonntag vor der Passionszeit. Und das Thema ist, dass Gott erfahrbar ist in seinem Wirken. Gott bewahrt uns nicht vor aller Not, aber er ist in der Not erfahrbar. Ich habe gerade eben noch da hinten gesessen und ich habe gesehen, wie die Kirchenvorsteher noch mal so ein bisschen hier so den einen oder anderen so ein bisschen verschoben haben. Das hat mich so ein bisschen an James Bond erinnert. Da heißt es ja, geschüttelt, nicht gerührt. Bei uns im Gottesdienst gilt ja die Maskenpflicht, dass wir zurzeit auch noch nicht singen dürfen. Aber wir haben keine 3G-Regel, also jeder ist im Gottesdienst willkommen. Aber da ist es dann auch wichtig, dass man dann auch mit gefühlten, zumindest mit gefühlten 1,50 Meter zu dem Vordermann, Vorderfrau sitzt, dass man nicht jemanden so direkt dann in den Nacken pustet. Und deswegen haben wir nochmal so ein ganz bisschen, nicht gerührt, aber so ein ganz bisschen geschüttelt, dass man so ein ganz bisschen die Abstände auch hat und dass man merkt, dass man auch da gut sitzen kann. Denn man merkt das doch jetzt in diesen Tagen. Ich bin vorgestern angerufen worden und da hieß das, kannst du in Potshausen den Gottesdienst übernehmen. Mein Ehegatte hat Corona, möchte da nicht hingehen. Gestern Nachmittag kam dann die Auskunft aus Raude, es sind jetzt auch einige Raude jetzt hier. Auch da sollte die Lektorin, die das machen sollte, ist an Corona erkrankt. Und dann gestern Nachmittag, nun nicht mit Corona, aber rief dann unsere Organistin an, Tomke Bohlmann, und sagte, ich kann leider nicht, mir geht das überhaupt gar nicht gut. Und sie haben das gemerkt, das Vorspiel nicht von der Orgel. Hajo Komminger ist ja nun mit Tomke befreundet und ich habe zu Hajo gesagt, du hast Kirchendienst, du hängst damit drin. Wenn deine Freundin nicht kann, dann musst du mir helfen. Und dann hat Tomke noch einmal sich die Lieder angeguckt, was da möglich ist. Also es sind ganz andere Lieder, als die ich jetzt ausgesucht hätte. Und Hajo sagt, ich singe aber nicht und spiele auch kein Instrument, aber er sagt, technisch kriegt er das wohl hin. Und so hat der Gottesdienst gestern nochmal eine ganz andere Färbung jetzt bekommen. Da sind Lieder dabei, die kenne ich, glaube ich, gar nicht. Vielleicht sagen die Älteren, weiß ich nicht, was die Älteren sagen. Ich kenne da, glaube ich, einiges nicht davon. Vielleicht sagen ja die Konfirmanden endlich mal etwas, was man sich auch gut anhören kann. Wie dem auch sei, wir wollen Gott loben, wir sind hier miteinander und wir hören als erstes, und man kann das dann immer auch mitlesen, 10.000 Gründe, Gott zu loben.
Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Oh,
Gott, dich beten wir an und wir sprechen gemeinsam. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, alles kommt aus deiner Hand, die Schöpfung ist dein. Dein Geist wirkt in dieser Welt und schenkt Leben. Wir sehen dich in deinem Sohn Jesus Christus. Und so kommen wir voller Vertrauen zu dir und bitten, Herr, erbarme dich. Unser Blick wird so oft gefangen von den Nöten dieser Welt und unseres Lebens. Wir wollen unsere Augen nicht vor der Realität verschließen. Zu unserer Wirklichkeit gehört aber nicht nur das Schwere, sondern auch das Schöne, das aus deiner Hand kommt. Mach unsere Herzen weit, dass wir dich loben für das, was du tust. Wir sprechen gemeinsam: Ich lobe dich, meinen Gott. Du holst mich aus der Tiefe, damit ich lebe. Du löst mir die Fesseln, damit ich frei bin. Ehre sei dir, Gott. Herr unser Gott, du siehst, wie wir gerade unterwegs sind, ob die Stürme in unserem Leben toben oder ob Flaute herrscht, ob wir festliegen oder munter zu einem Ziel unterwegs sind. Wo wir auch sind, wir sind dein. Du bist bei uns an allen Tagen bis an das Ende der Welt. So lass uns im Glauben an dich unsere Wege gehen. Amen.
Nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf unseren Gott, der uns vor dem sicheren Tod gerettet hat. Davon spricht Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther. Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 8 folgende. Wir wollen euch nämlich eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. In der Provinz Asien sind wir wirklich in große Not geraten. Was wir da ertragen mussten, überstieg unsere Kräfte. Ja, wir bezweifelten schon, überhaupt mit dem Leben davonzukommen. Und wir hatten uns schon damit abgefunden, sterben zu müssen. Dabei sollten wir lernen, nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und er wird es wieder tun. Ja, auf ihn setzen wir unsere Hoffnung, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Auch ihr könnt dabei mithelfen, indem ihr für uns betet. Denn aus dem Munde vieler Menschen soll ein vielstimmiges Dankgebet erklingen. Der Dank für die Gnade, die Gott uns erwiesen hat. Halleluja.
Auf Gottes Wort antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens und sprechen miteinander: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung. Wir hören Gottes Wort aus dem 14. Kapitel des Matthäusevangeliums. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. "Es ist ein Gespenst", riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. "Erschreckt nicht", rief er, "ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. "Herr", schrie er, "rette mich." Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn." Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns, segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? Also ich meine, so ein richtiges Wunder, so dass man eigentlich nur sagen kann, das ist überhaupt gar nicht erklärbar. Die Jünger, die haben solche Wunder mit Jesus erlebt. Und wenn man das heute sich ansieht, dann versucht man das zu erklären. Was mag dann da wohl damals passiert sein? Und so die Erklärung, die gängige Erklärung ist eigentlich, so finde ich, doch recht lahm. Da wird dann gesagt, naja, die Menschen damals, die kannten sich mit den Naturgesetzen nicht so gut aus. Da ist so manches als Wunder erschienen, wo wir heute sagen, das können wir ganz natürlich erklären. Also zum Beispiel beim Gewitter, da hat man früher gedacht, es donnert, da hat Gott vielleicht etwas Strafendes vor. Heute sagt man, naja, es sind die unterschiedlichen Luftmassen mit unterschiedlicher Temperatur, die aufeinandertreffen, können wir doch alles ganz einfach erklären. Allerdings, wie das bei dieser Geschichte mit Jesus auf dem Wasser gehen soll, da weiß ich nicht so recht, was die naturwissenschaftliche Erklärung ist. Oder man müsste ganz einfach sagen, das Wasser war gefroren. Dann wäre es natürlich ganz einfach, dass Jesus auf dem Wasser geht. Aber dann passt das schon wieder nicht mit dem Rest der Geschichte zusammen. Dann hätten die anderen ja gar nicht mit dem Boot auf dem Wasser fahren können. Also diese Erklärung, man muss das naturwissenschaftlich anders betrachten und dann ist das gar kein Wunder mehr, das passt dir zu dieser Geschichte nicht. Aber es gibt eben auch andere Erklärungsversuche. Jemand anders sagt dann, naja, das ist doch ganz klar. Diejenigen, die über Jesus was aufgeschrieben haben, die wollten ihn natürlich für die Nachwelt als etwas ganz Besonderes darstellen. Sie haben ihm sozusagen ein paar Eigenschaften, besondere Eigenschaften zugeschrieben, damit die Leute, die dann von ihm hören, dann nachher sagen, ach ja, siehste, der war wohl ganz wunderbar, wenn er so ganz wunderbare Dinge tun konnte. Allerdings finde ich diese Erklärung auch nicht so besonders überzeugend. Warum sollte sich jemand hinsetzen und über jemanden etwas schreiben, dass er ganz wunderbare Dinge kann, wenn er das gar nicht kann? Warum sollte man das tun? Ergibt doch irgendwie gar keinen Sinn, dass man jemanden dann auf ein Podest hebt und sagt, der ist ganz klasse und wunderbar, aber in Wirklichkeit war das gar nicht so. Wie man auch immer das mit diesem Wunder sieht, wenn man das hört, Jesus geht auf dem Wasser, wir haben da ein Problem. Denn so wie die Wunder in der Bibel beschrieben sind, so erleben wir sie heute ja nicht. Ich habe das jedenfalls noch nicht gesehen, dass jemand über nicht gefrorenes Wasser gehen konnte. Ich habe das auch noch nicht erlebt, dass jemand, der tot war und nun wirklich tot und nicht irgendwie scheintot und nahe dran, dass der wieder auferweckt wurde. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, dass Wasser zu Wein gemacht wurde. Und doch werden diese Wundergeschichten erzählt. Was sollen wir mit ihnen anfangen? Ich glaube, es geht nicht um die Frage, dass wir jetzt abstimmen und sagen, wer kann sich jetzt vorstellen, dass das so gewesen ist und wer kann sich nicht vorstellen, dass das so gewesen ist. Diese Geschichten müssen ja auch noch eine andere Bedeutung für uns heute haben, die wir so Wunder nicht erleben. Wenn wir in der Bibel lesen, dann geht es eigentlich immer um die Frage, wer ist Gott und wer sind wir und wie kann das eigentlich mit Gott und uns zusammen eigentlich funktionieren? Wie geht das eigentlich? Und wenn wir in der Bibel lesen, dann ist das eigentlich immer die spannende Frage. Komme ich selber in dieser Geschichte vor? Kann das, was dort erzählt wird, was Menschen weitergegeben haben, auch für mich und für meinen Glauben wichtig sein? Wenn eine biblische Geschichte vorkommt, wo Jünger mit dabei sind, dann ist das immer schon ganz gut für uns. Denn wir sind ja auch Jünger. Wir gebrauchen diesen Begriff nicht mehr. Wir sagen, wir sind Christen. Aber wenn wir sehen, wie die Jünger, wie die Christen damals gelebt haben, was ihnen gelungen ist, was ihnen nicht gelungen ist, daran können wir Maß nehmen und da können wir sagen, da können wir etwas erlernen, da können wir was lernen, da kann uns was ermutigen, da kann uns etwas herausfordern. Im Confitje, zurzeit gerade online, jede Woche gibt es ein Video, geht es gerade, was für ein Wunder, es geht um Jesus und es geht um den Glauben. Und wir tasten das so ein bisschen ab, was bedeutet Glaube? Glaube hat auf der einen Seite etwas sehr Persönliches, dass jemand sagt, ich vertraue dir, Gott, ich vertraue mich dir an. Und Glaube hat etwas sehr Praktisches. Bei den Jüngern zu sehen, sie sind Nachfolger, so heißt das auch in der Bibel. Und das ist ganz wortwörtlich auch so gemeint. Jesus geht voran und die Jünger, die gehen einfach mit. Und sie gucken sich das an. Was macht Jesus? Wie redet er? Wie hilft er Menschen? Was passiert da? Und sie sehen so, wie Jesus seinen Glauben an Gott lebt. Und sie sind mit dabei und erleben das. Und sie können Fragen stellen und sie können das selber ausprobieren. Und Jesus schickt sie manchmal los und sagt, jetzt seid ihr dran. Nachfolge war sozusagen damals ganz handgreiflich. Man brauchte nur hinter Jesus hergehen und mal sehen, was dann passiert. Bei uns sieht das natürlich heute anders aus. Jesus sitzt ja nicht in unserer Mitte und doch sagen wir, wir folgen ihm nach. Wir wollen doch das tun, was er sagt. Eine Hilfe dabei kann für uns heute sein, dass wir mit einer Frage umgehen. Auch das haben wir gerade im Confitje in der letzten Stunde gehabt. Das ist die Frage, was würde Jesus tun? Es gibt so richtig auch als Armband, dann mit der englischen Fassung, what would Jesus do, was würde Jesus machen? Es geht um die Frage, was würde Jesus an unserer Stelle tun, wenn er in eine Situation kommt, in die wir hineinkommen? Wir sind nicht wie Jesus, aber wir können von ihm lernen. Und jetzt haben wir diese Geschichte, Jesus geht auf dem Wasser und Petrus zeigt sich eigentlich als gelehriger Schüler. Der sagt, wenn Jesus das macht, dann will ich das auch. Aber er springt nicht einfach über Bord, sondern das ist ganz interessant. Er sagt zu Jesus, Jesus, wenn du das bist, dann befiehl mir doch, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wenn man so die Geschichten von Petrus liest, dann würde man sagen, das ist wieder typisch Petrus, immer vorne weg. Und er befiehlt Jesus, dass Jesus ihm etwas befehlen soll. So war der Petrus, immer vorne dran, wollte etwas ausprobieren. Er will dazulernen. Und er lernt auch tatsächlich etwas dazu. Er geht über Bord und er kann tatsächlich ein paar Schritte auf dem Wasser gehen. Was muss das für eine Erfahrung sein, dass er spürt, wenn Jesus da ist, dann sind Dinge plötzlich in meinem Leben möglich, wo man sonst sagen muss, das geht überhaupt gar nicht. Und dann schlägt das bei ihm sofort um und er denkt, was mache ich hier eigentlich gerade? Das geht doch gar nicht. Und ehe er sich versieht, da singt er auch schon. Und dann das nächste ist, dass er anfängt zu schreien, Herr, rette mich. Und ehe er untergehen kann, spürt er, wie Jesus ihn an die Hand nimmt. Wir sitzen hier heute in der Kirche. Man hätte ja auch denken können, dass Petrus nach dieser Erfahrung gesagt hat, ich weiß, dass es geht, also treffen wir uns jetzt jeden Sonntag und wir üben das mal mit auf dem Wasser gehen. Mal sehen, wer wie weit kommt. Und wenn wir das jeden Sonntag üben, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen besser da drin. Aber es ist deutlich, es geht nicht darum, dass wir jetzt heute sagen, als Jünger, als Nachfolger laufen wir auf dem Wasser. Es geht auch nicht darum, dass wir jetzt Wunder erleben, so wie Menschen damals Wunder erlebt haben, sondern es geht darum, dass wir Gott in unserem Leben vertrauen. Und das ist eine Herausforderung und eine Aufgabe, die immer wieder neu da ist. Bei Petrus geht das im Schnelldurchlauf. Er vertraut auf Jesus, er geht auf dem Wasser, er zweifelt, er geht mit seinem Glauben unter, er geht baden. Dann ruft er wieder nach Jesus, ein verzweifelter Glaube, der sagt, rette mich. Dann spürt er, wie Jesus ihn wieder hochholt. Also Glaube, Zweifel, verzweifelter Glaube und alles miteinander und ineinander verwoben. Was für Erfahrungen, die er da in kürzester Zeit macht. Die anderen Jünger, die sind im Boot sitzen geblieben. Und ich frage mich so, ob die das so richtig mitgekriegt haben, was da passiert. Das geht ja so schnell mit dem Petrus. Vielleicht haben die anderen, als Petrus da so nass ins Boot kommt, ihn einfach breit angegrinst, so nach dem Motto, siehste Petrus, über Bord und du bist gleich untergegangen. Und vielleicht hat Petrus zurückgegrinst, weil er gemerkt hat, ja, ich bin tatsächlich ohne Jesus untergegangen, aber mit ihm habe ich gespürt, wie er mich trägt. Was würde Jesus tun? Letzte Woche gab es die Hausaufgabe, suchen Sie sich jemanden und sagen Sie mal, welche Auswirkung, welche Ausstrahlung er auf Sie hat und sagen ihm einmal dankbar, du strahlst für mich aus. Heute sozusagen die Anschlusshausaufgabe, einmal mit dieser Frage in den Alltag zu gehen. Was würde Jesus tun? Wenn man in eine Situation hineinkommt, wo man überlegt, was ich tun soll, dass man einen Moment innehält und sich fragt, was wäre das wohl, was Jesus jetzt an dieser Stelle tun würde? Ich glaube, manchmal hilft das schon, wenn man einmal Luft holt und wenn man dann fragt, was würde Jesus jetzt wohl an dieser Stelle tun? Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Aber das heißt eben auch, vielleicht müssen wir manchmal auch unser sicheres Boot verlassen und es einfach uns zutrauen, mit Jesus unterwegs zu sein. Das dürfte spannend sein, wie es ist, mit Jesus über Bord zu gehen. Amen.
Ins kleinste Detail. Wunderbar, nur ein Wort und alles war. So stehe ich auf Klippen am Rande des Meeres, von Schönheit ergriffen, als ob sie eine Welle wäre. Und es klingt so verrückt. Und es ist so verrückt. Ich kenne Künstler, die ich wirklich bewundere. Doch auf keinem ihrer Bilder geht die Sonne unter unser Eis in Wirklichkeit. Aus deiner Hand bin ich. Du bist der größte Künstler von allen.
Ja, Meisterstücke aus Gottes Hand. Das ist ja nun aus der Not geboren, dass Tomke heute nicht spielt, aber ich finde es auch schön, Lieder, nicht nur die Musik zu hören, sondern auch, dass das gesungen wird. Auch das hat etwas Besonderes. Ja, wir werden uns helfen uns irgendwie in dieser Zeit und freuen uns umso mehr, wenn wir dann wieder miteinander dann auch singen können. Schöne Grüße auch an Tomke, gute Genesungswünsche. Und ihr seid ein gutes Team, das klappt ja gut hier auch mit der Technik. Vielen Dank. Als Gemeinde wollen wir Freud und Leid miteinander teilen. Wir haben Abschied nehmen müssen von einem Gemeindeglied. Ich möchte Sie bitten, zum Andenken, zu seiner Ehrung aufzustehen. Am 30. Januar verstarb Gerhard Oehler aus dem Amke Willenweg im Alter von 74 Jahren. Die Beerdigung war gestern in Raude. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, du schenkst uns das Leben und willst, dass wir es genießen und in Liebe erleben. Wir danken dir für das Leben von Gerhard Oehler. Nimm ihn auf in dein himmlisches Reich und tröste die um ihn trauern. Stärke unseren Glauben, dass auch der stärkste Sturm uns nicht aus deiner Hand reißen kann. Amen. Wir danken für die Kollekte der vergangenen Woche. Die heutige Kollekte, die kann am besten Helmut Hartemar beschreiben, denn er ist der Leiter des Diakonischen Werkes und dafür ist heute auch die Kollekte gedacht.
Weil heute auch durchaus viele Konfirmanden hier sind, erkläre ich einmal kurz, dass wir ja in jedem Gottesdienst in der Regel zweifach sammeln. Eine Sammlung ist in der Regel immer für die Diakoniekasse. Die Diakoniekasse, da sammeln wir als Gemeinde für Menschen mitten unter uns, für Menschen hier in der Gemeinde Rauderfehn. Die Sammlung findet am Ausgang statt, die flache Schale, dort steht dran Diakoniekasse und das Geld, was dort gesammelt wird, darüber verfügt der Kirchenvorstand und entscheidet, wenn Menschen sich an uns als Institution Kirche hier in Rauderfehn wenden und sagen, ich brauche Unterstützung und Hilfe, könnt ihr mir irgendwie helfen, wie und ob wir dieses Geld dann einsetzen. Darüber hinaus gibt es die sogenannte Kollekte. Vor 2 Jahren ging hier noch durch die Reihen immer ein sogenannter Klingelbeutel und dann haben wir in diesem Klingelbeutel Geld gesammelt. In Zeiten von Pandemie ist es wenig sinnvoll, etwas untereinander weiterzugeben. Also hat der Kirchenvorstand sich entschieden, die Kollekte auch am Ausgang zu sammeln, also ein zweiter Behälter. Und das Interessante heute ist, auch dort wird für diakonische Zwecke gesammelt, also für einen Dienst am Nächsten, nämlich für das diakonische Werk im Kirchenkreis. Dieses diakonische Werk ist hier direkt gegenüber, auch hier an der Hoffnungskirche, angesiedelt und wir haben in unserem Haus mehrere Abteilungen, wo wir versuchen, Menschen direkt eine Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben eine Schwangerenberatung. Menschen, die mit dieser Schwangerschaft vielleicht in eine Lebenskrise geraten, werden durch uns beraten und begleitet. Wir haben eine Migrantenberatung. Menschen mit Flüchtlingsstatus brauchen Unterstützung und Hilfe und werden von uns begleitet. Wir haben eine Altenseelsorge, wo wir auch Menschen begleiten, die in unserer Gemeinde, nein, im gesamten Kirchenkreis, vielleicht unter Altersarmut oder Einsamkeit leiden. Wir haben eine Sozialberatung. Menschen, die in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen zu uns kommen, bei uns anrufen, uns einen Brief schreiben und sagen, ich brauche Unterstützung, ich weiß nicht mehr weiter. Sie erhalten Begleitung. Begleitung in Lebenskrisen, Begleitung in Lebenssituationen. Das erfahren auch Menschen, die in eine Schuldensituation geraten sind. Die Schuldnerberatung drüben im Diakonischen Werk begleitet. Diese Begleitung, die findet professionell statt. Die Menschen, die dort arbeiten, die werden von Staat und Kirche finanziert. Aber die eigentliche Hilfe, wenn wir nämlich versuchen, jemandem direkte Hilfe auch mit einer finanziellen Unterstützung zukommen zu lassen, die wird in erster Linie aus Spendengeldern generiert. Und so sammeln wir heute unsere Kollekte hier in der Kirchengemeinde in Rauderfehn für das diakonische Werk im Kirchenkreis. Mit ihrem Geld, was sie in den Behälter Kollekte reintun, werden Menschen im Kirchenkreis direkt in Not, in Angst und in sonst jedweder anderen Situation unterstützt, wo ein Mensch denkt, ich kann nicht allein aus dieser Situation rauskommen. Unterstützen Sie gerne unsere Arbeit. Vielen Dank.
Ja, Ja, eine fantastische Arbeit. Ich sage das mal so, ich durfte letztens einmal Mäuschen spielen. Da hatte sich nämlich jemand an mich gewandt. Da habe ich gesagt, oha, da kenne ich mich gar nicht mit aus, wie man das und das wohl macht. Am besten ins diakonische Werk. Und dann hatte ich so den Kontakt hergestellt. Das ist schon sehr beeindruckend und das ist, glaube ich, sehr wichtig auch für unsere Gesellschaft, dass wir auf die gucken, die ja aus eigener Kraft dann vielleicht zeitweilig nicht zurechtkommen. Im Konfitier 8 ist irgendwie alles Thema, Jesus und Glaube. Über Abendmahl haben wir uns auch unterhalten. Und ich habe den Konfirmanden gesagt, guckt euch an, was ist das für eine Gemeinschaft, die um Jesus da herum ist. Da ist Judas, der da mit beim Abendmahl sitzt, der Jesus verrät. Da sind die anderen Jünger, die ein paar Stunden nach dem Abendmahl in alle Himmelsrichtungen fliehen, weil sie merken, jetzt wird es gefährlich. Dann ist da der Petrus, der noch am längsten da ist, aber am Ende dann Jesus auch verleugnet. Und als es hart auf hart kommt, da sagt, ich kenne diesen Jesus überhaupt gar nicht, lasst mich damit in Ruhe. Und alle dürfen sie bei Jesus am Abendmahlstisch sitzen. Und ich habe dann euch die Aufgabe gestellt und habe gesagt, ja, wie würdet ihr Abendmahl beschreiben, was ist das? Und einige, die haben das, ich sage das mal sprachlich, sehr unfein, aber doch sehr treffend dann auf den Punkt gebracht. Einige haben dann als Antwort geschrieben, auch wenn man Scheiße gebaut hat, ist man bei Jesus willkommen. Das bringt es tatsächlich auf den Punkt. Wir dürfen mit dem, was in unserem Leben nicht gut ist, dürfen wir zu Gott kommen. Wir sind bei ihm eingeladen und er sagt, du darfst auch wieder neu anfangen. Gilt aber auch wenn ich nun nichts gerade was Schweres auf dem Herzen habe und nicht mich schwer etwas beschäftigt, bin ich trotzdem eingeladen. Wir alle sind das. In dieser Zeit die Regeln ein bisschen anders, wie wir sonst Abendmahl feiern. Alle sind eingeladen, auch die Konfirmanden. Darum haben wir auch über das Abendmahl nachgedacht. Das funktioniert so, wer teilnehmen möchte, der kommt einfach aus der Bank. Wir fangen hier vorne an. Man muss immer so ein bisschen gucken, wer ist auch mit dabei. Hier vorne an bis nach hinten. Wer dann von hinten auf der anderen Seite hier wieder nach vorne. Man kann hier nach vorne kommen. Man muss einfach ein bisschen gucken, dass man den Abstand hält. Und wenn man hier in den Altarraum kommt, dann darf man die Maske abnehmen. Hier vorne wird das Brot, die Oblate gereicht. Christi Leib für dich gegeben. Die nimmt man. Die darf man essen, wir haben Zeit, man nimmt die, isst die, hält kurz inne. Dann geht man zu dem nächsten Tisch, da wird ein kleines Becherchen mit Traubensaft gegeben, Christi Blut für dich vergossen. Auch das, da hat man Zeit einfach zu trinken, den Becher wieder abzustellen und dann geht man wieder auf seinen Platz. Jeder ist eingeladen, jeder so wie er mag. Auch sonst gehört das zum Abendmahl, dass Texte gesungen werden. Auch hier können wir alle Texte nur miteinander sprechen. Auch die werden wir gleich da vorne sehen. Gott lädt uns ein und wer mag, der komme dazu. Dir, ewiger Gott, sagen wir Dank, denn du lässt nicht nach, dich um uns zu sorgen. Unser Wohl und unser Heil sind deine Herzensangelegenheiten. Dafür danken wir dir, dreieiniger Gott, für alles Gute, was uns geworden ist durch dich, sichtbar und verborgen. Darum loben wir dich mit deiner ganzen Schöpfung. Und wir sprechen miteinander, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe.
Unser Herr.
Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, dieses Brot ist mein Leib, das für euch gegeben wird. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte Gott und gab ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut das, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir wollen zum Vater unser aufstehen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir sprechen gemeinsam: Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen.
Kommt her, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Gott ist. Thank you. beten und um Gottes Segen bitten. Bei der Ausgangsmusik zeigen Helmut und Hajo Ihnen dann, wann Sie gehen können, damit wir auch beim Rausgehen nicht durcheinander gerührt werden, sondern dann auch mit Abstand dann auch gehen können. Lasst uns beten und um Gottes Segen bitten. Gott, wir danken dir, dass du uns so nahe kommst. Bei dir gibt es keinen Corona-Abstand, keinen Abstand, was dich von uns fernhält, sondern du gibst dich ganz für uns und du gibst dich ganz in unser Leben hinein. Hilf doch, dass wir dich spüren, heute und in den Stürmen unseres Alltags. Herr, du weißt, was nächste Woche auf uns wartet. Du siehst, was in dieser Welt vor sich geht. Welche bedrückenden Dinge wir immer wieder neu vor Augen haben. All das bringen wir dir. Wir bitten dich für die, die politische Verantwortung tragen. Schenke du ihnen doch Weisheit und Weitsicht. Hilf ihnen doch, dass sie den richtigen Kurs finden. Wir bitten dich für deine Kirche. Herr, du siehst und du weißt auch, und wir kriegen das auch mit, wie viel hinter Kirchenmauern passiert, was Verbrechen ist, was nicht gut ist. Herr, hilf uns doch, dass wir uns von dir leiten lassen und dass es nicht andere Dinge sind, die wir hochhalten. Vergib uns, Herr, wo wir andere Wege gehen als die, die gut sind und von dir gewollt. Herr, wir bitten dich für unseren persönlichen Weg in der kommenden Woche. Sei du ganz nah bei uns, und wenn wir in schwierige Situationen kommen, dann hilf du uns doch und erinnere uns daran, dass wir ja in deinem Auftrag unterwegs sind. Wir danken dir für das diakonische Werk und alle, die diakonisch tätig sind, die deine Liebe in der Tat bezeugen. Herr, geh du mit, bleibe du bei uns, du bist unser Herr. Und wir sind deine Kinder, die dir vertrauen. Amen. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.
Schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang Jesus.
See you.